Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Das EU-Parlament hat die Ökodesign-Verordnung verabschiedet. Warum das ein großer Schritt Richtung Umweltschutz sein könnte, das besprechen wir gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem berichten wir am Tag gegen Lärm über die Gesundheitsfolgen von Verkehrslärm und stellen die konkreten Umsetzungspläne für die Klimaneutralität in der Region Hannover vor. Im Verbrauchertipp geht es um die Frage, was passiert, wenn man unwissend Hehlerware gekauft hat. Es ist ein Skandal, aber wohl gängige Praxis, dass online bestellte Elektrowaren, die zurückgesandt werden, zum Teil verschrottet werden. Gleiches gilt für Schuhe, T-Shirts oder Gartenstühle. Das EU-Parlament hat nun einer Verordnung zugestimmt, wonach unverkaufte Kleidung nicht mehr vernichtet werden darf. Die sogenannte Ökodesign-Verordnung schreibt vor, dass Produkte insgesamt länger halten sollen, sich leichter wiederverwenden, reparieren und recyceln lassen sollen und zudem weniger Ressourcen wie Energie und Wasser bei der Herstellung verbrauchen werden. Diese Verordnung klingt vielversprechend mit Blick auf Umweltschutz und Ressourcenverbrauch. Ob sie das Versprechen aber auch einlösen kann, darüber möchte ich nur mit Luisa Denter sprechen. Sie ist Referentin für Ressourcenpolitik und zirkuläres Wirtschaften bei Germanwatch. Frau Denter, ist das ein großer Schritt Richtung Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft?
Ja, das kann man in jedem Fall so sagen. Allerdings ist das Verbot der Zerstörung von unverkaufter Ware, was Sie angesprochen haben, da leider gar nicht so wirksam, da es zunächst eben ausschließlich für die Textilien und beispielsweise nicht für Elektrogeräte gilt. Was jedoch unserer Einschätzung nach ein bedeutender Schritt ist, ist eben, dass nahezu alle Produkte auf dem europäischen Markt zukünftig so designt werden müssen, dass sie etwa langlebig, effizient, leichter reparier- und recycelbar sind. Allerdings wirken diese Anforderungen noch nicht direkt. Sie gelten nämlich erst, wenn die Europäische Kommission die Anforderungen für die einzelnen Produktgruppen, wie zum Beispiel Laptops, Möbel oder Textilien, konkretisiert hat. Und die Kommission will damit Textilien starten. Die Anforderungen werden dann voraussichtlich ab 2027 gelten und dann eben auch für Verbraucher spürbar werden. Also wie groß der Schritt für Umwelt, Klima, Ressourcenschutz, aber auch für VerbraucherInnen und Vorreiterunternehmen im Bereich Kreislaufwirtschaft tatsächlich ist, entscheidet sich erst noch mit dieser produktgruppenspezifischen Konkretisierung in den nächsten Jahren.
Das heißt also, für alle möglichen Produktgruppen wird genau festgelegt, wie die jeweiligen Produkte auch auszusehen haben?
Ganz genau. Also das kann zum Beispiel so aussehen, in der Verordnung ist festgelegt, dass Produkte zukünftig leichter demontiert werden, also auseinandergebaut werden müssen, damit sie besser reparierbar werden. Und da steht dann eben in der Verordnung leichte Demontage und was das bedeutet, das wird dann eben noch konkretisiert, beispielsweise für Smartphones.
Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel nur die kleine Buchse, mit der ich Strom in mein Smartphone leite, wenn die kaputt geht, dann muss ich nicht das ganze Smartphone wegschmeißen, sondern kann vielleicht einfach nur die Buchse austauschen?
Genau, so sollte es sein. Und hoffentlich, was wir hoffen, ist, dass beispielsweise auch ein modulares Produktdesign dazu führt, dass, wenn beispielsweise eine bessere Kamera für Smartphones verfügbar ist, dass ich nicht das ganze Smartphone ersetzen muss, sondern vielleicht einfach nur die Kamera austauschen kann. Aber das liegt eben an der Ausgestaltung der Kommission.
Das wäre dann ein großer Schritt Richtung Langlebigkeit. Welche Verbesserungen mit Blick auf Wasserverbrauch und auch Energieverbrauch wären denn möglich, wenn diese Verordnung optimal umgesetzt würde?
Also es ist tatsächlich so, dass für sogenannte energieverbrauchsrelevante Produkte, also quasi alles, was Stecker, Akku oder Ähnliches hat, es bereits eine Richtlinie gibt, die Vorgaben für den Energie- und Wasserverbrauch machen, ab seit 2009. Und diese Richtlinie wird jetzt eben ersetzt durch diese erweiterte. Und die zentrale Errungenschaft in dieser neuen Ökodesign-Verordnung für Wasser- und Energieverbrauch, aber auch für Klimaschutz, liegt dann eben wieder in den Anforderungen, dass die Produkte nicht nur energieeffizient, sondern auch zirkulär gestaltet werden müssen, also eben langlebiger werden. Und dass die Geräte dann länger genutzt werden, ist eine bedeutende Verbesserung für Ressourcenverbrauch und auch Energie und Wasser, weil die Produktionsphase meistens die ja, verbrauchsintensivste Phase ist. Ein Beispiel: beim Smartphone geht man davon aus, dass der Energieverbrauch in der Produktion 5-mal so hoch ist wie in der gesamten aktuell durchschnittlichen Nutzungsphase. Deswegen ist das eben eine tatsächliche Errungenschaft, dass durch Langlebigkeit Energie, Wasser, Ressourcen, Biodiversität und Klimaeffekte aus der Produktionsphase vermindert werden.
Sie hatten ja gerade schon gesagt, dass bisher das Verbot, unverkaufte Produkte nicht zu verschrotten oder zu vernichten, bisher nur für Kleidung gilt. Wie konkret sind denn oder werden denn die Vorgaben für andere Produkte werden?
Ja, genau. Also für Kleidung wird es voraussichtlich ab 2026 verboten sein. Für andere Produkte gibt es die Option, dass da vielleicht nachgeschärft wird, also dass es tatsächlich auch ein Verbot gibt in Zukunft. Aber das, da hat konnte sich die EU aktuell noch nicht so durchringen und sieht im Moment nur vor, dass beispielsweise transparent gemacht werden muss, wie viele Produkte tatsächlich zerstört werden und dass Unternehmen einen Plan vorlegen müssen, wie sie eben die Zerstörung unzerstörter Neuwaren reduzieren wird. Aber genau, das ist natürlich noch sehr unkonkret und wirkt natürlich längst nicht so stark wie ein Verbot.
Das heißt, dort müsste nachgebessert werden. Wo noch?
Beispielsweise bei Informations- und Kommunikationstechnologien hat die Verordnung leider einen sehr großen blinden Fleck. Da ist nämlich so die Ausgestaltung der Software, die auf den Geräten läuft, hat einen großen Einfluss auf den Energie- und Ressourcenverbrauch während der Nutzungsphase. Das wird aber weitgehend ignoriert in der Ökodesign-Verordnung. Und dieser Effekt wird eben angesichts der fortschreitenden Digitalisierung, aber gerade auch wegen den Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz, die wir im Moment erleben, immer größer, sodass hier eigentlich dringend und sehr zeitnah nachgebessert werden muss, damit Digitalisierung und KI eben von vornherein auch ökologisch und nachhaltig aufgebaut wird.
Ja.
Genau, und damit die Ökodesign-Verordnung für Ressourcen- und Klimaschonung in der Praxis auch tatsächlich wirkt, muss natürlich auch noch dafür gesorgt werden, dass VerbraucherInnen die verbesserten Produkte dann auch tatsächlich reparieren lassen und nicht neu kaufen und am Ende auch fachgerecht entsorgen können. Und dazu müssen Reparaturen beispielsweise noch viel günstiger werden als aktuell und die Abgabe von alten Produkten leichter. Und hier müssten eigentlich die Hersteller noch viel mehr über die sogenannte erweiterte Herstellerverantwortung in die Pflicht genommen werden. Mhm. Und beispielsweise durch Abgaben in einen Topf könnten dann Maßnahmen wie einen Reparaturbonus oder auch einfach besser ausgestattete Wertstoffhöfe, die dann die Sammlung von Altgeräten bewerkstelligen können, dass das dadurch gezahlt werden kann.
Was die Ökodesign-Verordnung bringen könnte, darüber sprach ich mit Luisa Denter. Sie ist Referentin für Ressourcenpolitik bei Germanwatch. Der Presslufthammer von der Baustelle, das Geschrei aus der Nachbarwohnung, quietschende Reifen, der Raser. Lärm ist nicht nur nervig, er macht auch krank. Viele Studien haben inzwischen die gesundheitsschädigende Effekte der Lärmbelästigung auf das Herz-Kreislauf-System bewiesen. Die Deutsche Umwelthilfe nimmt den heutigen Tag gegen Lärm zum Anlass, um noch einmal auf die Gesundheitsgefahr durch lauten Schall und nervigen Lärm hinzuweisen. Daniela Siebert mit Details.
Als gesundheitliches Risiko wird Lärm am meisten unterschätzt, so Thomas Münzel, Herzspezialist an der Uniklinik in Mainz. Gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe nimmt er heute speziell den Autoschienen- und Fluglärm in den Blick. Und Thomas Münzel benennt ein beeindruckend großes Spektrum, welche gesundheitlichen Folgen Verkehrslärm haben kann.
Das Wichtigste sind, soweit bekannt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also chronischer Lärm kann zu Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen führen. Aber auch psychische Erkrankungen muss man mit berücksichtigen, zum Beispiel Angststörungen, Demenz und hier insbesondere die Alzheimer-Form ist das, was mittlerweile nachgewiesen wurde, dass es häufig mit Lärm assoziiert ist.
Die entscheidenden Faktoren für Gesundheitsschäden durch Verkehrslärm sind Lautstärke und Zeitpunkt der Belastung, erklärt der Kardiologe.
Ja, das ist klar definiert von der Weltgesundheitsorganisation, die Lautstärke. Ja, das sind die Schalldruckpegel, die genommen werden als Lärmlimit. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Werte für Fluglärm, Straßen- und Schienenlärm. Man geht allgemein davon aus, wenn man Tagesmittelwerte von über 55 Dezibel hat, dass die zu Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-System und auch zerebrale Erkrankungen führen. Also ein wichtiger Aspekt noch, den man mit berücksichtigen muss, dass unsere Lärmwirkungsforschung ergeben hat, dass vor allem der Nachtlärm gesundheitsschädigend ist.
Bluthochdruck durch nächtlichen Lärm beispielsweise sei inzwischen gut nachgewiesen, betont Thomas Münzel. Ebenso die Bedeutung der 55-Dezibel-Schwelle für Flug- und Straßenlärm. Er widmet sich schon seit 2011 der Lärmwirkungsforschung. In der Öffentlichkeit würde das krankmachende Potenzial aber noch wenig beachtet, so der Arzt. Dabei würden gerade Menschen in Städten durch besonders hohe Lärmpegel belastet. Die Deutsche Umwelthilfe leitet aus dieser Sachlage Forderungen ab, den Verkehrslärm schnell zu reduzieren. Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH.
Wir brauchen alle Lärmschutzmaßnahmen, die einfach umzusetzen sind. Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in allen Städten. Die Weltgesundheitsorganisation fordert dies. Spanien hat es seit 3 Jahren mit großem Erfolg im ganzen Land umgesetzt. Eine weitere Maßnahme, absolutes Verbot von Lärmklappen und Ähnlichem in Motorrädern und Sportwagen.
Lärmklappen, das seien Bauteile, die allein dem markigen Sounddesign der Fahrzeuge dienten und keine technische Notwendigkeit hätten, erklärt Jürgen Resch. Die Deutsche Umwelthilfe betont bei den vorgeschlagenen Maßnahmen auch ihre Kostenrelevanz. Die müsse anders kalkuliert werden als bislang.
Üblicherweise werden bei Lärmschutzmaßnahmen immer auch Kostenbetrachtungen angestellt. Wir fordern, dass zukünftig auch die vermiedenen Gesundheitskosten mit berücksichtigt werden. Und die liegen im hohen Milliardenbereich. Das heißt, wir müssen zukünftig bei Abwägungen nicht nur an die Technik denken, sondern auch an die Menschen.
Die Kommunen bräuchten größere Freiheiten, Tempolimits zu gestalten, so Jürgen Resch. Dazu müsste die Straßenverkehrsordnung geändert werden, die das derzeit oft verhindert. Er hofft, dass sich auch der Bundesgesundheitsminister für weniger Verkehrslärm einsetzt und die Bundesregierung der Fahrzeugindustrie strengere Lärmwerte auferlegt. Eine der Maßnahmen, die Mediziner Thomas Münzel besonders am Herzen liegt, dient der Nachtruhe in Flughafennähe.
Wenn wir zum Beispiel an Fluglärm denken, ist für uns wichtig, dass die gesetzlich definierte Nacht von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens ein Flugverkehrsverbot besteht.
Tempo 30 in Städten sei im Übrigen auch für Elektroautos relevant, so der Mediziner. Denn Verkehrslärm gehe zu einem guten Teil vom Straßenbelag aus, sprich vom Rollwiderstand. Die leiseren Elektromotoren hätten nur einen geringen Effekt bei der Lärmreduktion, denn auch diese Autos rollen über Asphalt. Ab heute bietet die DUH ein eigenes Online-Tool an. Damit können BürgerInnen in ihren Gemeinden mehr Lärmschutz beantragen.
Daniela Siebert berichtete für uns aus Berlin. Bis 2045 will Deutschland laut Klimaschutzgesetz klimaneutral sein. Doch was muss dafür geschehen? Dass es nicht reicht, dieses Ziel einfach nur zu formulieren, darauf hat schon das Bundesverfassungsgericht 2021 in einem wegweisenden Urteil hingewiesen. Die Ampelkoalition ist derzeit dabei, das Klimaschutzgesetz anzupassen. Oder nach Worten der Kritiker aufzuweichen. Auch Bundesländer und Kommunen haben sich Klimaziele gesetzt. In der Region Hannover, einem Zusammenschluss zwischen der Landeshauptstadt und den umliegenden Städten, will man bereits 2035 klimaneutral sein. Jetzt hat die Region überprüfen lassen, ob und wie sie dieses Ziel in 9 Jahren erreichen kann. Die Ergebnisse wurden am Vormittag vorgestellt und mein Kollege Bastian Brandau war für uns in Hannover dabei. Herr Brandau, wie soll das denn vonstatten gehen?
Also diese Studie berechnet, man kann ja Emissionen berechnen und eben auf Grundlage der vorliegenden Zahlen gibt es da 2 Szenarien, die entwickelt wurden. Einmal, wie sich die Emissionen entwickeln, wenn einfach nur die Maßnahmen von Bund und Land eben auch hier in der Region Hannover ergreifen. Und das ist das andere Szenario, das sogenannte Klimaplan-Szenario wäre dann das ambitioniertere. So wird es kommen, wenn die Region eben selbst noch eigene Maßnahmen umsetzt. Es geht dabei um den, wie es heißt, realistischen Handlungsspielraum, den die Region dabei ausschöpfen würde. Auf einiges kann sie Einfluss nehmen, auf anderes auch nicht. Das sind zum Beispiel die nicht energetischen Emissionen. Die hat man bisher bei den Klimazielen auch rausgelassen, eben weil man da keinen Einfluss hat. Hier werden sie erstmals detailliert mit einbezogen. Dazu gehört sowas wie Landwirtschaft, Landnutzung, Abfall, Abwasser oder industrielle Prozesse. Hier hat die Region selbst kaum Einfluss, aber gerade weil insgesamt ja auch weniger ausgestoßen werden soll, wird dieser Anteil dieser Emissionen an dem, was dann noch ausgestoßen wird, an Treibhausgasen höher und deswegen wird das hier mit einbezogen, wie es hieß, um sich wirklich ehrlich zu machen, wo die Region stehe. Ja, und Klimaneutralität ist definiert als 95% weniger Emissionen allgemein als 1990. Ein wichtiges Ergebnis ist hier die Anstrengung der Region und das kann man dann auch wahrscheinlich auf alle Kommunen so umsetzen. Die macht einen klaren Unterschied dieser Studie zufolge. Insbesondere bei der Versorgung mit regionalem Strom bis 2031, das wären dann also nicht mehr so viele Jahre. Bis dahin könnte sich die Region rechnerisch mit erneuerbaren Energien versorgen. Bisher liegt man bei 20% weit unter dem Bundesschnitt. Hier gibt es also viel Ausbaupotenzial. Und wenn die Region dann diesen ambitionierteren Weg gehen würde, dann stünden da bis 2035 eine Reduktion der Emissionen um 80%, wenn man das klassisch macht und diese nicht energetischen Emissionen nicht einberechnet. Wenn man sie mit einberechnet, ist der Rückgang 62%. Das ist sozusagen der ehrliche Wert. Also das kann man dann auch sagen, bis 2035 wird es demzufolge hier nicht klappen.
Hm. Unter welchen Bedingungen ist denn die angestrebte Klimaneutralität bis 2035 möglich?
Also die Region hat auch untersuchen lassen, wie sie eben Emissionen selbst vermeiden kann. Und hier bescheinigt die Studie der Region immerhin schon bereits gut aufgestellt zu sein bei der Flächensicherung für Windenergie und Photovoltaik, auch mit einem Verkehrsentwicklungsplan. Der Verkehr ist, haben wir heute auch hier gehört, ist ein wichtiges Thema. Und ja, was diese Ziele angeht, da muss man eben sagen, ja, es kommt vieles zusammen. In der Region Hannover gibt es zum Beispiel einen Flughafen. Da werden auch 2035 Flugzeuge Kerosin verbrennen. Genau wie in der Region Autos mit Verbrennermotor unterwegs sein werden. Auch auf Autobahnen, auf denen, wir haben es gerade gehört, kein Tempolimit gilt. Das wäre ja auch eine wichtige klimapolitische Maßnahme. Es wird auch 2035 möglich sein, mit Gas zu heizen. Auf all das hat die Region in der Tat keinen bis wenig Einfluss. Kann sich da höchstens bei Bund und Land Gehör verschaffen. Wenig Einfluss hat sie auch auf die nicht energetischen Emissionen, wie etwa die Landwirtschaft und die Industrie. Und das ist ja immer die Frage auch bei der Definition der Klimaneutralität, welchen Restbetrag genehmigt man sich dann sozusagen und nennt es immer noch CO2-neutral. Und den Beitrag haben einige Kommunen auch schon für sich festgelegt, die Region hat es noch nicht getan. Aber wenn, dann könnte diese energetische Klimaneutralität, wie es heißt, dann bis Anfang der 2040er Jahre erreicht werden. Aber da sind wir dann eben noch ein paar Jahre hinter den bisher formulierten Zielen.
Wie viel Einfluss hat denn eigentlich die Region oder hängt sie doch noch zu sehr von Bundes- oder EU-Politik ab?
Ja, das ist eben beides sozusagen. Also es wurde heute auch wieder so ein bisschen klar, der Regionspräsident Steffen Krach, der hat jetzt den Auftrag, das mit seiner Verwaltung umzusetzen. Aber er hat eben auch gesagt, ja, so ein Tempolimit, das wäre eine super einfache Maßnahme, könnte man machen, aber da haben wir keinen Einfluss drauf. Da hängt man also ein bisschen zwischen den Stühlen. Es gibt einiges, was hier gemacht werden soll, aber genau, man kommt eben an die Ziele selbst nicht dran, auch weil die politischen Bedingungen so sind. Bei der Elektromobilität geht es nicht voran, wie von Bund und EU gewollt. Das sind so die Punkte, wo man zwischen den Stühlen hängt. Andersrum ist ja eben die Region ein Zusammenschluss von Kommunen und die Region selbst ist dabei auch angewiesen auf das, was in den Kommunen passiert. Stichwort Wärmeplanung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, so hieß es heute. Und diese Ziele, die heute formuliert sein, die sollen eben auch ein Aufruf sein an die Einzelnen, denn auch darauf kommt es an, dass die einzelnen Personen etwa vielleicht eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen oder auf E-Autos umsteigen.
Die Region Hannover will bis 2035 klimaneutral sein. Wie das funktioniert, das hat uns Bastian Brandau erklärt. Lang andauernder Regen und die Schneeschmelze haben die Flusspegel in Windeseile steigen lassen. Und so erleben die Uralregion in Russland und das benachbarte Nordkasachstan die schlimmsten Überschwemmungen seit rund 80 Jahren. Zehntausende mussten wegen des Hochwassers schon ihre Häuser verlassen und nun droht noch eine weitere Katastrophe, denn im südwestsibirischen Gebiet Kurgan sind Uranminen überflutet worden, wodurch radioaktiv verseuchtes Wasser in den Fluss Tobol gelangt. Frank Eichmann mit den Details.
In der dramatischen Frühjahrsflut droht südöstlich des Ural eine weitere, eine unsichtbare Gefahr. Im Gebiet Kurgan, etwa 1700 Kilometer östlich von Moskau. Atomphysiker Andrei Oscharowski vom Programm für die Sicherheit der Atomabfälle schaut besorgt auf frei zugängliche Flutaufnahmen aus der Region. Ich habe mit Einheimischen gesprochen, die sagen, dass das Wasser dort ungefähr 1,5 Meter hoch steht und Satellitenbilder bestätigen das. Nicht das Dorf hier, das liegt auf einem Hügel, aber das umliegende Tiefland, wo sich die Brunnen befinden. Brunnen eines Testbergbaus, der zu Sowjetzeiten irgendwann Mitte der 80er Jahre angelegt wurde. Bohrungen für den unterirdischen Uranabbau. Hunderte dieser Bohrungen gibt es im Gebiet Kurgan. Viele wurden versiegelt, viele aber rotten und rosten vor sich hin und sind nun teilweise überflutet. Die besondere Gefahr liegt in einer Abbaumethode des Uran, die man vielleicht äußerst wohlwollend als extrem kurzsichtig bezeichnen könnte. Anstatt das Uranerz aus einer Tiefe von 400 Metern zu fördern und dann das Uran chemisch zu extrahieren, wurde dieser zweite Teil in den Untergrund verlagert. Das ist billiger, aber auch viel gefährlicher für die Umwelt. Unterirdische Bohrungsauslaugung heißt das. Da wird verdünnte Schwefelsäure ins Erz gepumpt. Die Säure löst dort alles auf und wandelt Uran in eine lösliche Form. Die Idee ist zwar nicht, einen unterirdischen See aus Uranlösung zu produzieren, sondern diese Uranlösung dann hochzupumpen und das Uran herauszufiltern. Reste des giftigen, strahlenden Schlamms blieben unter Tage. Im besten Fall. Experte Andrei Oscharowski. Vor ein paar Jahren habe ich diese alten Bohrlöcher untersucht, die laut Berichten stillgelegt wurden. Auch an einem absolut trockenen Tag sickerte Wasser heraus. Und eben nicht bloß Wasser, denn es kam ja aus einem einstigen Testbergbau, in dem Uran mit Säure gelöst wurde. Und mit meinen Messgeräten fand ich Stellen mit Verseuchungen rund um jedes Bohrloch, das ich dort finden konnte. Der jetzt über die Ufer getretene Fluss Tobol, der auch Bohrlöcher überflutete, ist Trinkwasserquelle auch für die 100 Kilometer entfernte Großstadt Kurgan mit ihren gut 300.000 Einwohnern. Und die Uransalze sind nicht nur hochgiftig, sondern auch radioaktiv, warnt Andrei Oscharowski von der NGO Sozialökologische Union. Jetzt sind diese Tieflandfelder, in denen in den 80er Jahren Uran abgebaut wurde, überflutet. Unweigerlich gelangt Uran in den Fluss. Der verdünnt das natürlich erheblich, aber dennoch gelangt Uran ins Trinkwasser. Es gibt die sogenannte Kollektivdosis. Wenn eine große Anzahl von Menschen quasi kleine Mengen radioaktiver Belastung ausgesetzt wird. Einige von ihnen, die Uran mit dem Trinkwasser aufnehmen, sind dann innerer Strahlung ausgesetzt, die ja viel gefährlicher ist als äußerliche Strahlung. Niemand sagt, dass jeder, der Wasser mit einer niedrigen Urankonzentration trinkt, krank wird und stirbt. Aber wenn 10.000 Menschen dieses Wasser trinken, dann können mehrere Dutzend von ihnen gesundheitliche Probleme bekommen. Umweltschützer warnten in der Vergangenheit immer wieder vor dem Uranabbau und seinen Folgen. Die russische Atomenergieagentur Rosatom wies das bereits zurück als Radiophobie, also Strahlenfeindlichkeit gepaart mit Unwissen. Und ihre neuen Uranabbauanlagen, die lägen alle oberhalb des Hochwasserpegels.
Aus Moskau berichtete Frank Eichmann.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Produkte aus dem Luxusbereich wie teure Designertaschen oder Markenfahrräder können manchmal günstig eingekauft werden und das sowohl neu als auch gebraucht. Wer auf Online-Plattformen sucht, kennt aber auch die Bedenken, die sich bei manchen Angeboten einstellen. Was, wenn hier Diebesgut verkauft wird? Wie man sich dafür schützt, unwesentlich Hehlerware zu kaufen und was geschieht, wenn es doch passiert ist? Dazu der Verbrauchertipp von Ulrike Schuld.
Die offizielle Kriminalstatistik meldete 2022 in Deutschland über 265.000 gestohlene Fahrräder. Und wer etwas klaut, will damit meist Geld verdienen, etwa per Verkauf über private Online-Anzeigen oder Auktionen. Es kann also sein, dass ein eigentlich sehr hochpreisiges Fahrrad oder Smartphone, das man auf Verkaufsplattformen im Internet findet, Hehlerware ist. Aber wie erkenne ich das? Pierre Dubois vom Online-Portal Kleinanzeigen sagt, leider gäbe es keine offensichtlichen Merkmale für Hehlerware.
Ein Indiz könnte ein auffällig niedriger Preis sein. Das ist häufig der Fall bei Hehlerware, weil die Betrüger bzw. diejenigen, die Hehler, die diese Ware losschlagen wollen, eben ganz, ganz schnell wieder in der Versenkung abtauchen wollen. Deswegen offerieren sie ihre Angebote meist mit einem sehr geringen, auffällig niedrigen Preis im Vergleich zu sonst üblichen Preisen.
Man könne in jedem Fall den Verkäufer nach einem Kaufbeleg für die Ware fragen, um sich davor zu schützen, unwissentlich Diebesgut zu kaufen. Hat man ein komisches Bauchgefühl, so rät Dubois von Kleinanzeigen auf jeden Fall dazu, dem auch nachzugehen.
Was aber gerade bei hochpreisigen Artikeln sinnhaft sein kann, ist, dass man den persönlichen Austausch dann mal sucht. Klassisch einfach telefonieren, mal anrufen, nach der Nummer fragen und miteinander in Austausch gehen, weil das ist etwas, was Kriminelle in aller Regel wirklich zu vermeiden suchen.
Auch würden Hehler üblicherweise vermeiden wollen, dass man ihren vollen Namen erfährt. Doch was, wenn man trotzdem auf einen Hehler hereinfällt? Macht man sich strafbar, wenn man Diebesgut kauft? Diane Kirschkowski ist Rechtsanwältin in Leipzig und spezialisiert auf Strafrecht.
Machen wir es mal an einem Beispiel, an einem Fahrrad fest, an einem Markenfahrrad, das ich zum Beispiel bei eBay kaufe, zu einem Preis, der enorm niedrig ist und sich keine Gedanken darüber macht. Also dann kann man sich tatsächlich strafbar machen, weil man in solchen Fällen schon überlegen muss, ist das jetzt tatsächlich eine Hehlerware oder ist das eine legale Ware? Weil wenn der Preis so niedrig ist, dann muss man sich Gedanken darüber machen.
Also nach einem Kaufvertrag fragen, sich den Namen des Verkäufers geben lassen. Denn führt die Spur eines gestohlenen Gegenstandes zu demjenigen, der Hehlerware gekauft hat, muss die Person sich erklären. In einem potenziellen Ermittlungsverfahren kann man nämlich verdächtigt werden, damit gerechnet zu haben, Hehlerware zu kaufen. Und was passiert mit der gestohlenen Ware selbst, die man unwissentlich gekauft hat? Diane Kirschkowski.
Also die Ware wird sichergestellt. Die Polizei nimmt es also mit und man sieht sie sehr wahrscheinlich nicht wieder.
Denn sichergestelltes Diebesgut gibt die Polizei dem rechtmäßigen Besitzer zurück, wenn die Person Anzeige erstattet hat.
Man selber als derjenige, der es gekauft hat, steht in dem Moment mit leeren Händen da.
Zwar könne man theoretisch Entschädigungsansprüche an den Hehler stellen, doch die Chancen auf Erfolg seien in aller Regel sehr gering.
Der Verbrauchertipp von Ulrike Schult. Und damit geht die Sendung dem Ende entgegen. Britta Fecke, Dank fürs Zuhören und wünscht noch einen schönen Tag.